Ja, wir hatten so den Austausch vorhin. Was tun wir denn in dieser kleinen Gruppe, wenn wir uns treffen? Zu vier, zu fünf, zu sechs. Und wir sagen, wir wollen es eben richtig machen. Wir wollen, dass es gut geht. Und Frank hat es erwähnt. Der Punkt kommt später, wo eine Gruppe eine Gemeinde wird. Und ich denke, vom Wort Gottes her ist eine Gemeinde in dem Moment Gemeinde, wo Ältestenschaft eingesetzt wird. Aber all die Prinzipien können wir schon leben mit den drei, vier, fünf Leuten. Denn es würde nicht funktionieren, wenn wir über einen gewissen Zeitraum zusammen leben und es kommt der Punkt, wo Älteste eingesetzt werden und dann ändern wir unseren Standard. Also, wenn wir zusammenkommen, uns in den Häusern treffen, dann beachten wir diese Säulen von Gemeindebau. Richtige Wassertaufe. Und jeder, der dazukommen möchte, soll das erfahren und soll das hören, was das Wort Gottes dazu sagt. Und jeder soll das erklärt bekommen und soll seine Position finden können und soll Entscheidungen treffen können. Ich bin nehme meine Kindertaufe an. Wir sagen so die Kindertaufenannehmer. Und da soll Zeit sein mit Gebet und Gespräch und man kann das auch zwei, drei oder viermal erklären, was das Wort über Taufe sagt. Und wir gehen mit Leuten, die jünger sein wollen und die sagen, okay, ich habe das bis jetzt alles so gesehen, aber ich sehe jetzt, im Wort ist es anders. Jetzt lasse ich mich taufen. Ich bitte euch, umgeht nicht das Thema Wassertaufe. Tut das nicht. Mit den Gemeinden und Gemeindegründungen oder Gemeindestartversuchen, mit denen wir zu tun hatten, die das nicht beachtet hatten, die in irgendeiner Weise eine falsche Großzügigkeit hatten, ja, das kann jeder selber denken und entscheiden, das geht nicht gut. Die Taufe mit Untertauchen im Wasser ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist eine Säule, die soll von Anfang an stehen. Und jeder ist völlig frei, seine Position zu finden. Und wer sagt, ich nehme da meine Babybesprengelung an, sei gesegnet. Wir wollen hier jünger sein. Wir wollen tun, was das Wort sagt. Taufe im Wasser. Der zweite Punkt wäre Taufe im Heiligen Geist. Jesus hat es vorgemacht, Jesus hat es ganz klar gesagt, wartet, bis ich den Heiligen Geist sende. Ich denke, die Schriftstelle im Johannesevangelium, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt und haucht sie an, empfangt Heiligen Geist, das war der Moment ihrer Wiedergeburt. Das war ein Werk des Heiligen Geistes und sie konnten erst in dem Moment wiedergeboren werden, weil er ja erst gestorben war. Vorher war es ja nicht möglich, dass sie von Neuem geboren waren. Und auch diese Jünger, zu denen er sagte, empfangt Heiligen Geist, auch die warteten, bis der Heilige Geist zu Pfingsten kam. Also die zweite Säule ist die Taufe im Heiligen Geist. Ohne dem ist es unmöglich. Es ist eine Quälerei, es ist anstrengend, es ist einfach nur grauenhaft, ohne Heiligen Geist den Herrn folgen zu wollen. Also das wäre die zweite Säule, der Standard, wenn wir uns treffen mit ein paar Leuten. Und es kommen Leute dazu, wir erzählen ihnen das, zeigen am Hand des Wortes Gottes auf, wie man eine Taufe im Heiligen Geist empfängt. Und die Leute, die beschlossen haben, ich will jünger sein, werden sagen, ja, ich habe das bis jetzt nicht gewusst, nicht gelesen, ich will das haben. Wie kriege ich eine Taufe im Heiligen Geist? Was natürlich voraussetzt, dass wir in gewisser Weise in der Lage sein sollten, das zu erklären. Und auch jemand helfen können, den Heiligen Geist zu empfangen. Ich bin auch davon überzeugt, eine weitere Säule, die wir brauchen, wenn ein Gemeindehaus entstehen soll, ist das Beten in anderen Sprachen. Paulus hat es angewiesen, hat von sich selbst bezeugt, dass er mehr in Sprachen betet als ihr alle, sagt er, ich bete mehr in anderen Sprachen als ihr alle. Und ich bin absolut überzeugt, das ist auch eine Säule, die dazugehört und das ist ein Standard, den wir nicht erst irgendwann später, wenn wir 30, 40 Leute sind und uns offiziell Gemeinde nennen, dann aufrichten können. Es soll von Anfang an die Grundfesten aus dem Wort Gottes stehen. Und die Tätigkeitsbeschreibung, wenn wir beginnen mit 3, 4, 5 Leuten uns treffen, ist im 1. Korinther 14, 26, denke ich. Wenn ihr zusammenkommt, ist das richtig, was ich da sagte? Ja, 1. Korinther 14, 26. Dieser Vers beschreibt, was wir tun, wenn wir uns treffen. Also wir beschäftigen uns nicht, wie wir im nächsten Ladertreffen mit dabei sein können, was in unserer Stadt stattfindet oder welchen Namen wir als Gemeinde haben, wie wir einen Verein gründen, welche Farbe unsere Stühle haben sollen, wo wir uns Räume mieten. Gemeindebau ist ein Bau, der aus Menschen besteht. Gemeinde kann auch Räume gebrauchen und benutzen, aber wir bauen Gemeinde, indem Menschen zusammenkommen. Und hier steht es, was sie tun. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und wir sollen in unserem Wohnzimmer alle diese Dinge haben, miteinander. Und so wachsen wir zum Herrn hin, so wird unser Herz verändert in einer Willigkeit, die Gott gefällt. Und organischerweise ist es so, dass wenn das so gesund beginnt und sich so entwickeln kann, dass schon aus dieser Gruppe, die beginnt, die Leute herauswachsen, die später auch mehr Verantwortung übernehmen. Aber in dem kleinen Kreis kann das gelernt werden und es geht sehr, sehr leicht. Und es ist sehr einfach. Und jeder kann da wachsen, auch der da vielleicht zurückhaltender ist. Und wenn dann 15 Leute im Raum sind, eher nichts mehr sagen würde. Jeder kann da wachsen und soll einen Psalm oder eine Lehre, ein Wort der Ermutigung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Diese Bestandteile sollen wir haben. Und wenn jemand dazukommt, und das ist ein fortdauernder Prozess, und ich glaube auch, wenn eine Gemeinde 10.000 Mann hat, wird es fortdauernder Prozess sein. Jeder, der dazukommt, lernt, von Neuem geboren zu sein und nicht nur bekehrt. Dieses, ich habe auch mal irgendwann Jesus in mein Leben aufgenommen, neben meinen ganzen anderen Götzen, sondern ich habe mich ihm unterworfen als den einzig wahren Gott und jetzt gehöre ich ihm und jetzt will ich nur noch das, was er will. Also von Neuem geboren sein, Taufe im Wasser, Taufe im Heiligen Geist, beten in anderen Sprachen. Und das soll mit den 2, 3, 4 Leuten von Anfang an so beginnen. Und wenn das in eurem Haus stattfindet, dann habt ihr in dem Maß dort die Leitung, in dem Maß Leitung gebraucht wird. Und wer zu einem dieser Grundsäulen kategorisch Nein sagt, mit dem kann man nicht Gemeinde bauen, weil es Jesus auch nicht konnte. Und ich bitte euch, habt den Mut, nachdem wir viel Geduld hatten, das dann auch zu klären. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass die neutestamentliche Gemeinde zu 100% aus Jüngern besteht. Und Jünger sind Leute, die beschlossen haben, ich will lernen. Ich bin ein Lernender. Und ich lasse mich belehren. Und ich lebe in verbindlichen, transparenten Beziehungen mit meinen Geschwistern. Und meine Geschwister dürfen mir etwas sagen. Und ich will auch den Mut haben und Menschenfurcht überwinden und auch meinen Geschwistern etwas sagen. Und das soll beginnen von Anfang an. Und wenn wir das tun, wird es Gott so gut gefallen, dass er in unserer Mitte ist. Das ist ein Wohnort für Gott, wo die Dinge so getan werden, wie sie ihm gefallen. Und wenn Gott in unserer Mitte ist, kommen Menschen automatisch dazu. Das geht von ganz allein. Wir brauchen überhaupt keine Gedanken mehr daran zu verwenden, wie werden wir irgendwie Leute hier reinkriegen. So in den osteuropäischen Gefilden ist es sehr stark. Wir bauen ein Riesending und dann machen wir uns Gedanken, wie wir das voll kriegen. Und dann sind wir irgendwie toll und haben Programme oder super Musik, irgendwelche herausragenden Sachen, die attraktiv erscheinen, dass wir irgendwie Leute anlocken. Das brauchen wir alles nicht. Das ist sehr, sehr entspannend. Gemeindebau geht von ganz alleine, wenn wir jünger sein wollen. Und die Leute werden so schnell dazukommen, dass du eher Angst hast, dass es zu schnell geht. Weil Gott da ist. Und Gott fühlt sich dort wohl, wo Leute sagen, das Ganze soll dir gefallen. Also diese obere Priorität zum Thema Gemeindebau ist, bei jeder Entscheidung, die wir irgendwie treffen, Gott, gefällt das jetzt dir? Weil es die Wohnung für Gott ist. Und ich denke, wir halten das ja alle für selbstverständlich, dass wir in unserer Wohnung bestimmen, welche Farbe haben die Wände, wo stelle ich meine Möbel auf, welchen Fußboden nehme ich, mag ich Teppich, mag ich Fliesen. Wir legen fest, was wir in unserer Wohnung tun und wie die auszusehen hat. Das ist völlig selbstverständlich. Und Gott darf festlegen, wie es in seiner Wohnung zugeht, wie sie aussieht und was geschieht. Und wir müssen Gott Gott sein lassen, unter uns. Und wenn wir damit beginnen, dann sind wir schon geschützt vor den bösen Überraschungen nach 5, 6, 7 Jahren. Und das ist irgendwie noch uns so vorhin wichtig gewesen im Gespräch, dass wir schon am Anfang diese Grundsäulen beachten. Und jeder soll mitkommen, der das bejahen kann und der sagt, dem stimme ich zu, das sehe ich auch im Wort, davon bin ich auch überzeugt, das will ich tun. Wenn jemand sich aus der Welt als Atheist bekehrt und von Gott gerettet wird, ist das ja in der Regel überhaupt keine Frage. Die Fragen treten nur auf, wenn es um Leute geht, die aus Gemeinden kommen oder verschiedene Dinge hinter sich haben oder eine unterschiedliche Prägung haben. Das ist der erheblich anstrengendere Teil. Und dort möchte ich euch ermutigen, stellt die Ordnungen Gottes als die klar in eurer Gruppe, die stehen. Richtige Wassertaufe mit Untertauchung, Taufe im Heiligen Geist, natürlich vorher von Neuem geboren sein und in anderen Sprachen beten. Das ist schon eine Art Garantieschein, dass es gelingen wird. Ich würde auch empfehlen, dass es selbst in einer kleinen Gruppe an den Punkt der Entscheidung kommen sollte, wenn wir jetzt hier zusammen Jesus nachfolgen und wollen uns hier von Jesus einbauen lassen in seinen heiligen Tempel, dann kann ich nicht auf meiner Lohnsteuerkarte RK oder EV stehen haben. Das ist ausgeschlossen. Wir können nicht Menschen prägen, die unter einer anderen Autorität stehen. Wir dürfen das gar nicht. Und ich möchte euch ermutigen, macht nicht den Fehler, mit Menschen über Jahre zu bauen und zu gehen, die nicht bereit sind, alles auf die eine Karte zu setzen. Es gibt so die Mentalität, mal gucken, was das hier wird. Irgendwie finde ich es schon gut, weil wir reden hier schon irgendwie über Gottes Wort und bei mir und meiner Gemeinde, da geht es um andere Sachen. Aber sollte das Ding irgendwie vor den Baum gehen, bin ich ja ganz schnell wieder an meinem alten Platz. Also Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, muss alles andere verlassen. Petrus hat seine gesamte Firma, sein Geschäft stehen gelassen. Das Erste zuerst. Die Bedingung von Jüngerschaft, wie Siegfried sagt. Gemeinde besteht zu 100% aus Jüngern. Wir sind nie gerufen worden im Wort Gottes, dass wir als Gemeinde zum Sozialwerk ausordnen, zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen in materieller Weise zu helfen. Die Dinge kommen auch alle, aber zuerst sind wir für Gott. Eine Wohnung für ihn. Das ist das Allererste. Und wenn wir so Menschen prägen, werden die unsere treuen, kostbaren, teuren Freunde sein und werden uns nicht verraten und die Dinge werden gut gehen. Und so können wir im Wohnzimmer lernen, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und so können wir sehen, wo die verschiedenen Begabungen und verschiedenen Fähigkeiten sind, die der Herr gibt. Und können uns dort gegenseitig stärken und können uns dort Zeit lassen, wie der Herr uns bauen will. Und wir wachsen dann in dem Maße, wie es gut ist für uns. Also in der Phase, wir sind 3, 4, 5 Leute, sind Fragen, darf eine Frau ein Ältester sein? Wo kriegen wir jetzt irgendwelche Dienste her? Wann gründen wir unser erstes Straßencafé? Wann haben wir endlich eine Drogenreha? Ich bin so oft in Gruppen schon gewesen, wo immer diese Fragen stehen, so schnell wie möglich die anerkannten Dinge zu haben, die eine tolle Gemeinde hat. Wie kommen wir am schnellsten dahin, viele Leute zu sein, ein tolles Gebäude zu haben, dass das alles irgendwie bezahlbar ist? Wie kriegen wir das alles am schnellsten hin? Und das hat nichts mit Gemeindebau zu tun. Das ist etwas, was in unseren Herzen geschieht. Und dazu möchte ich euch ermutigen, das sollen wir nicht erst, wenn wir 30, 40 Leute sind und sagen, so, bis gestern waren wir Hausgruppe oder Jüngerschaftsgruppe, heute sind wir Gemeinde und heute denken wir über Taufe so. Dann werden nicht alle sagen, oh ja, sondern dann wird es einen großen Aufstand geben und mindestens die Hälfte der Leute rennt weg und sagt, nö, also das haben wir ja eigentlich nie gewollt. Und diese Jahre, die man dann investiert hat, die braucht man, die kann man sparen. Und das ist irgendwie so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der so in meinem Herzen brennt. Es ist nicht jeder, der zu uns kommt, qualifiziert für Gemeinde. Und Gemeinde ist nicht ein Ort, der für jeden offen steht, der sich nicht verändern lassen will. Die Gemeinde ist offen für jeden, der sich verändern lassen will. Das ist ein Satz, den wir in jedem Gespräch verwenden, wenn Leute zu uns kommen. Die Gemeinde ist der Ort, wo sich, der offen ist für alle, die sich verändern lassen wollen. Was impliziert, wer sich nicht verändern lassen will, ist nicht willkommen. Habt den Mut, schon im Wohnzimmer diese Struktur aufrechtzuerhalten, diese Linie zu ziehen. Wir sind nicht gerufen, mit Menschen zu bauen, mit denen Jesus nicht bauen kann. Das werden wir niemals schaffen. Und das ist extrem anstrengend. Und so sind wir also nicht übermäßig hart oder schicken Leute weg oder sind da irgendwie in einer falschen Form krass. Aber in Gesprächen, was willst du und was erwartest du von Gott, stellt sich das sehr schnell heraus, wo die Motivationen sind und wie die Herzen stehen. Vor kurzem erst ein Mann bei uns Hilfe gesucht, aus einer Stadt, ein paar Kilometer entfernt, und steckt in ziemlichen Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen seines Lebens, wollte seelsorgerliche Hilfe und meinte, ja, ich will irgendwie in eure Gemeinde kommen und ich stecke da schon so viele Jahre drin und jetzt muss mal der Punkt kommen, jetzt will ich raus, jetzt will ich weiter. Ja, sei herzlich willkommen. Wir wollen dir gerne helfen. Und wir hatten so einen Austausch und sagten, okay, ich denke, wir kommen überein, wir helfen erst, wenn er aus seiner alten Gemeinde ausgetreten ist. Und er ist in einer ziemlich eigenartigen Gruppierung. Und das haben wir ihm auch lieb mitgeteilt. Wir helfen dir, aber vorher machst du dort einen Abschluss. Du verabschiedest dich dort offiziell, trittst dort offiziell aus, du bist dort unter Autorität. Wir funken nicht als Leiter einer anderen Gemeinde quer in die Autoritätsstruktur einer anderen Gemeinde hinein, mach einen Schnitt. Seitdem haben wir nie wieder von ihm gehört. Das Angebot steht. Also habt den Mut, die Konditionen des Reiches Gottes zu nennen und zu vertreten. Habt diesen Mut. Das ist weder lieblos noch böse, sondern das hilft allen Beteiligten. Die, die nicht wollen, wissen ganz schnell, das ist nicht ihr Platz und sie passen da nicht rein und können ihre Zeit effektiv nutzen woanders. Und die, die wollen, sind da und mit denen geht es vorwärts. Also wir haben uns über Monate getroffen und es war überhaupt nicht besprochen, wer ist denn jetzt der Leiter. Und das ist auch nicht nötig am Anfang. Ich denke, es genügt, dass in dem Haus, wo es stattfindet, die Leute, die dort wohnen, die sagen, jetzt beginnen wir und jetzt hören wir auf und setzen ungefähr so den Raum. Und in diesem Raum ist Freiheit und wir leben 1. Korinther 14, 26. Und wenn wir die Teile, die da aufgezählt haben, miteinander, wird Jesus uns bauen. Ja, bis hierhin, denke ich mal. Möchtet ihr noch was ergänzen?
Es ist gerade tot. Irgendwie finde ich das schön, mit meinen Freunden und Brüdern hier zusammen so zu dienen. Ich möchte eine Sache, die der Axel schon genannt hat, noch ein klein wenig vertiefen und das darauf hinweisen, dass mit der richtigen Haltung und der richtigen Art und Weise sich schon Stück für Stück herauskristallisiert, wo Leute sich qualifizieren für Leiterschaft in diese Sachen. Also ein Leiter übernimmt nicht erst Verantwortung, wenn man ihn gekrönt hat, sondern ein wirklicher Leiter vom Herzen Gottes her weiß, dass er bereit ist, diesen Laden auf seinen Schultern zu tragen. Und das tut er einfach, ohne dass ihm jemand dazu auffordert oder bezahlt oder lobhudelt oder irgendetwas. Ein Ältestenamt, auf das wir dann noch eingehen, ist im Kern ein Aufseheramt. Und Aufseherfunktion können wir schon ausüben, bevor wir irgendwie da Rang und Namen dazu. Aufseher ist einer, der es von der richtigen Motivation macht, sagt, ich habe Bedenken, ich habe Angst, dass hier was schief geht. Damit hier zuallererst der Herr nicht betrübt wird oder damit meine Geschwister an der Seite nicht irgendeinen derben Crash erleben. Deswegen passt er auf, das ist nicht der Kontrolleur und Manipulator und der da irgendwie festsetzt, ich Chef und du sei bitte ruhig, sondern das sind die Leute zu sagen, hey, hörst mal, darf ich dich warnen? Pass auf, das machen wir hier so und so. Oder das ist schön, dass wir hier reden, jetzt über das und das, aber lasst uns doch erstmal den Herrn suchen. Lasst uns nochmal den Herrn befragen. Dann kommen wir über diese Sache oder mit dieser Sache kommen wir in diesen Bereich Berufung. Wir kommen in die Dinge hinein, wo Gott schon etwas reinlegt. So in eine Leiter muss nicht geknebelt und gefesselt und mit verbundenen Augen einen Vertrag unterschreiben, ist jetzt auch Ältester. Sondern da gibt es eine Begabung, dass einem etwas leicht fällt. Zum Beispiel die Gabe von Leitungen. Da kann einfach etwas leiten, ohne dass er im Vordergrund stehen muss. Da kann einfach sagen, lass uns noch ein Stück im Gebet bleiben. Das ist wichtig, wir sind noch nicht durch. Der leitet das ganz lieb und ganz sachte, hat er da Sachen in der Hand und kann da Dinge dirigieren und nicht manipulieren. Das sind, die kommen aus Dingen des Herzens, aus der Berufung heraus. Und dann durchlaufen wir eine Phase der Bewährung. Und das ist das, was Siegfried, was Axel schon sagte. Diese Phase im Wohnzimmer, wo wir klein sind, das sind auch Phasen der Bewährung, wo ich einfach in den Dingen übe. Und dann sagt Gott, ja, der ist bewährt. Dem gebe ich mehr Verantwortung. Oder auch der diakonische Dienst. Der diakonische Dienst ist ein Dienst der Hilfeleistung. Den können erstmal alle übernehmen. Können alle ihren Teil dazu beitragen, zu helfen, Hilfeleistung zu geben. Und wenn wir jetzt irgendwie in eine Versammlung haben, die immer in den einem Haus stattfindet, weil die einfach das größte Wohnzimmer haben, dann sieht ein Diakon von alleine, das nächste Mal bringe ich einen Kasten Limo mit. Ich mach das einfach mal. Das kostet Geld, das ist alles irgendwie, das sind so Kleinigkeiten, ganz nüchterne Dinge. Und der Diakon, der schafft den dann auch noch hoch, weil er gerne dient. Der sagt, ich habe im Auto was zu trinken, kannst du das hochholen? Der tut Dinge, ohne groß Aufsehen zu machen. Der sieht Dinge, der dient auch gerne einem Leiter. Und wenn dann Leute kommen, auch die dann vielleicht widersprechen oder so, dann sagt dann schnell, es passt schon. Und da wächst neben Freundschaft, wächst treue Loyalität, zuerst zum Herrn und dann untereinander. Und das ist eine ganz wichtige Phase, die, ich denke, auch von Gott her vorgeschaltet wird. Auch in größeren Gemeinden, das ist jetzt also nicht nur in kleinen Gemeinden, auch in größeren Gemeinden, in Dienste und in Ämter und Autoritäten, komme ich rein, wenn ich wirklich bereit bin zu dienen. Wenn ich wirklich bereit bin zu dienen, da bewähre ich mich, da tue ich etwas. Und so wachsen dann diese Dinge. ganz natürlich, ganz einfach. Wenn sich das paart mit unserer Berufung, dann strengt mich das nicht an. Dann kristallisieren sich Hürden heraus, die einfach auch zuhören können. Die nicht nur immer reden können, die auch immer den anderen zu Wort kommen lassen und sagen, quatsch dich mal aus, was hast du denn, was drückt dich denn? Ich sehe das doch an der Nasenspitze an. Ein anderer, der eben kein Hörer ist, und das ist nicht schuldhaft, es gibt eben verschiedene andere Arten, dem fällt das gar nicht auf. Aber hört es, sagt, Mensch, du siehst aber heute geknickt aus, was ist denn? Naja, auf Arbeit, war doof. Und so kann man in diese Dinge hineinwachsen, bevor man überhaupt da anfängt mit Ämtern und mit Rang und Namen. Und Gott kristallisiert das dann heraus. Gott kristallisiert das dann heraus auf Grund und Fundament der richtigen Haltung, die er in uns entwickelt.
Ich gebe euch noch eine moderne Form von diesem falschen Konzept des Chefseins mit zum Abendbrot. Der eine sagt, ich Chef, du gar nichts. Dann sagt der andere, aha, dann du Chef von gar nichts. So, passt. Kannst du es ausmachen? So ist es aber.
Ja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, was passiert durch diese ganz simplen Ausführungen, die ihr alle wiederfinden könnt im Wort Gottes, die keine wilden Theorien sind, die sich irgendwer irgendwo mal ausgedacht hat. Das sind alles ganz einfache Dinge, die könnt ihr alle selber nachlesen. Viele von euch bekommen Offenbarungen, verstehen, warum Dinge nicht funktioniert haben. Verstehen, warum musste das schief gehen? Warum musste das crashen? Ja? Und wir verstehen das Reich Gottes, es wächst organisch. Wir haben nicht die Aufgabe, Wachstum zu schaffen. Wir haben nur darauf zu achten, dass wir Wachstum nicht verhindern. Gott schenkt Wachstum. Das Reich Gottes ist wie ein Samenkorn. Und der Samenkorn als nächstes macht ein kleines Wurzelchen in die Erde und nicht eine Frucht. Das könnte der Samenkorn gar nicht tragen, die Frucht. Sondern der wächst in die Erde und dann wächst er nach oben und dann blüht es und dann kommt die Frucht. Oben am Ende kommt die Frucht. Das geht alles Schritt für Schritt vorwärts. Und was wir tun wollen, wir wollen etwas machen. Und das ist unser Problem. Und was wir lernen ist, Gott weiß am besten, wie es funktioniert. Und wir lassen ihn das tun, was nur er tun kann. Wir können nicht Wachstum schaffen. Wir können die dollsten Dinge im Kopf haben. Wir schaffen kein Wachstum. Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Was wir im günstigsten Fall tun können, dass wir lernen, das Wachstum nicht zu behindern. Und dann lassen wir es wachsen. Wir freuen uns an dem, was da wächst. Das ist einfach Gott. Gott weiß, wie es geht, und das Reich Gottes hat in sich eine Dynamik. Das Wort Gottes hat eine Kraft, sich zu multiplizieren. Es ist in der Welt, sagt Paulus, und es bringt Frucht. Es bringt Frucht. Wenn wir das nur begreifen, wo unser Platz ist. Und ich glaube, wirklich über 1000 Jahre Kirchengeschichte sind in großen Strecken davon gekennzeichnet, dass wir versucht haben, Gott zu spielen. Und haben versucht, etwas zu machen, wo er gesagt hat, ich baue doch meine Gemeinde. Lass mich doch bitte mal bauen. Geht doch mal an die Seite und behindert mich nicht immer. Ich bin der Herr, ich baue meine Gemeinde. So, das ist, was wir lernen, uns zu demütigen und Gott den Platz zu überlassen, ihm den Platz zu gönnen, den er beansprucht. Er darf den beanspruchen und dann finden wir darunter dann unseren Platz. Und wie der dann aussieht und was Leute über uns denken, das ist doch alles vollkommen egal. Hauptsache Gott ist Gott und endlich einmal darf er ungebremst und unbehindert einfach sein Werk wirken. Halleluja. Halleluja. Es war eine wunderbare, absolut ertragreiche, fruchtbare Zeit. Der ganze Tag heute. Gott hat mächtig gewirkt. Sehr sanft, aber sehr mächtig. Und Festungen fallen, ich spüre das. Festungen, falsche Denkvorstellungen brechen zusammen, dank sei Gott. Ja, wir wollen dir danken dafür, Vater. Für dein Wort, für deinen Geist, für die Einfachheit und doch die Tiefe und die Klarheit deines Reiches. Und wir geben dir Ehre und wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen auftust. dass wir die Gnade bekommen, unseren Platz einzunehmen und dass wir nicht mehr versuchen, dich zu ersetzen. Dass wir nicht versuchen, etwas zu machen, wofür wir überhaupt nicht geschaffen sind und was uns total überfordert. Wir wollen dich Gott sein lassen. Bau du dein Reich. Sei du der Herr. Und gib uns offene Augen, wo wir uns übernehmen und überheben und versuchen etwas zu tun, was du uns nie gebeten hast zu tun. Dass wir unseren Platz einnehmen und dir vertrauen und einfach nur dich repräsentieren und deinen Standard aufrichten und Leute motivieren und zu sagen, das ist das, was Gott gegeben hat an Vorgaben und das wird funktionieren und Gott wird es segnen. So danken wir dir, dass du uns hilfst, uns zu demütigen. Und den Demütigen wirst du Gnade schenken. Und wir danken dir für Gnade, für mächtige Gnade, die aus Versagern und Schwächlingen und kaputten Helden macht. Das ist das Werk deiner Gnade. Und das soll geschehen in uns und dann durch uns in anderen. Und wir danken dir, dass du der Herr bist, deiner Gemeinde. Amen.
Amen.
Amen.